Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Sendungen werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Am Sonntag, dem 20. Jamadiyosani nach islamischem Mondkalender, ist der Jahrestag der Geburt der geehrten Prophetentochter Hazrate Fatima Zahra, Friede sei mit ihr. Sie ist die wichtigste Frau und eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Islam. Daher wird dieser Tag in Iran als Muttertag gefeiert. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran gratuliert allen Muslimen und Freunden der Prophetenfamilie und vor allem allen Müttern und Frauen aus diesem Anlass. Werte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 22. Januar 2022, gleich dem 2. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten, danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt der Tochter des Propheten Fatima Zahra. Friede sei mit ihr. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Nach Russlandbesuch. Irans Präsident erhofft Wendepunkt in der Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Ulyanov. Abstimmung zwischen russischen und iranischen Delegationen sind Voraussetzung für Erfolg der Wiener Gespräche. Und mindestens 80 Tote bei Luftangriff auf Gefängnis im Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Nach Russlandbesuch. Irans Präsident erhofft Wendepunkt in der Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Der iranische Präsident hat die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass ein jüngster Besuch in Russland ein Wendepunkt in der Verbesserung der Beziehungen zu dem befreundeten und Nachbarland sein und dass die Kombination dieser Beziehungen dazu beitragen wird, die Sicherheit in der Region zu verbessern und regionale und globale Krisen zu lösen. Nach seiner Ankunft in Teheran sagte Ebrahim Raisi im Gespräch mit Reportern über die Errungenschaften seines Russlandbesuchs, die während dieser Reise aufgeworfenen Fragen standen im Einklang mit der Verwirklichung der Hauptziele der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran, nämlich maximale Interaktion mit den Ländern der Welt, insbesondere mit Nachbarländern und Verbündeten des Iran. Der Präsident der Islamischen Republik Iran wies dabei darauf hin, dass während dieses Besuchs eine grundlegende Übereinkunft erzielt wurde, um umfassende, stabile und nutzbringende Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen, und fügte hinzu: Zweifellos wird der Ausbau der Beziehungen zu Russland zur Sicherheit und zum Wohlstand der beiden Nationen beitragen. Die Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau werde laut Raisi sicherlich Sicherheit für die Region und die internationale Arena bieten. Die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland kann zur Lösung regionaler Krisen und internationaler Probleme beitragen und Sicherheit, Stabilität, Frieden und Gerechtigkeit fördern, fuhr er fort. Er erklärte weiter: Heute ist die Präsenz des islamischen Iran in der Region als unabhängiges und mächtiges Land eine Sicherheitspräsenz und die Nachbarländer haben bezeugt, dass der Iran überall dort, wo er präsent war, für Sicherheit gesorgt hat, im Gegensatz zur Präsenz und Einmischung von Ausländern, die der Region nur Sicherheitsprobleme beschert haben. Am Ende drückte Raisi die Hoffnung aus, dass die bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten angesprochenen Themen so schnell wie möglich umgesetzt würden. Er sagte dazu weiter: Auch die Minister für Wirtschaft und Finanzen, Öl- und Außenpolitik der Islamischen Republik Iran haben während dieser Reise verschiedene Treffen abgehalten und gute Vereinbarungen mit der russischen Seite getroffen. Ulyanov: Abstimmung zwischen russischen und iranischen Delegationen sind Voraussetzung für Erfolg der Wiener Gespräche. Laut dem Leiter der russischen Verhandlungsdelegation bei den Wiener Gesprächen ist eine enge Abstimmung zwischen den Delegationen aus Iran und Russland eine der Voraussetzungen für die Fortsetzung und den erfolgreichen Abschluss der Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen. Michail Ulyanov verwies am Freitagabend in einer Botschaft auf Twitter auf sein Treffen mit dem Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran bei den Wiener Gesprächen, Ali Boredikani, und schrieb: Eine enge Abstimmung zwischen den Delegationen beider Länder ist eine der Voraussetzungen für die Fortsetzung und den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA-Atomabkommen und zur Aufhebung der Sanktionen. Die 8. Gesprächsrunde zur Aufhebung von Sanktionen begann vor einigen Wochen. Die europäischen und US-amerikanischen Verantwortungsträger sprechen von Fortschritten bei den Verhandlungen, behaupten jedoch, diese Schritte reichten nicht aus, um auf eine Einigung zu hoffen. Auch westliche Diplomaten manövrierten immer wieder mit dem Zeitfaktor und versuchten, mit Zeitvorgaben Druck auf das iranische Verhandlungsteam auszuüben. Analysten sagen, das Ziel der westlichen Seite mit dieser Taktik sei es, Druck auf das iranische Verhandlungsteam auszuüben und es zu zwingen, von seinen Forderungen nach einer Garantie durch den Westen sowie nach Verifizierung abzusehen. Die Vertreter Irans bei den Wiener Gesprächen haben jedoch erklärt, dass das Ergebnis für Teheran wichtiger ist als die Zeit. Teheran versucht, den JCPOA, der seit den ersten Tagen seiner Umsetzung in ein Abkommen ohne wirtschaftliche Vorteile für die iranische Seite aufgrund der Politik der USA und einiger europäischer Länder geworden ist, in ein bilaterales und ausgewogenes Abkommen umzuwandeln. Mindestens 80 Tote bei Luftangriff auf Gefängnis im Jemen. Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien angeführten Kriegskoalition auf ein Gefängnis in der jemenitischen Stadt Sadr sind am Freitag mindestens 80 Menschen getötet und rund 140 weitere verletzt worden. Rettungskräfte durchsuchen derzeit die Trümmer in der Provinz Sadr nach weiteren Opfern, sagte der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Jemen, Bashir Oman. Es gebe zahlreiche Vermisste. Bei den Opfern handele es sich um Zivilisten, darunter Flüchtlinge. Es scheint ein schrecklicher Akt der Gewalt gewesen zu sein, erklärte die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Gestern sind auch bei einem Angriff der saudisch geführten Kriegskoalition auf die Hafenstadt Hudaydah 3 Kinder getötet worden. Die Kinder spielten Berichten zufolge auf einem nahegelegenen Fußballplatz, als die Raketen einschlugen, teilte die Organisation Save the Children mit. Der oberste politische Rat des Jemen verurteilte diese Angriffe scharf und teilte in einer Erklärung mit: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind die Werkzeuge der USA und des zionistischen Regimes, deren Verbrechen in Sadr und Al-Hudaydah nicht ungestraft bleiben werden. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte auch den tödlichen Luftangriff auf Gefängnis im Jemen. Im Jemen wurde ein weiterer Luftangriff registriert, bei dem Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet und verletzt wurden, sagte Guterres gestern in einer Erklärung. Der UN-Generalsekretär forderte außerdem eine schnelle und transparente Untersuchung des Vorfalls, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die von saudisch-emiratische Kriegskoalition begeht eine Reihe von Verbrechen gegen die Zivilisten, nachdem die jemenitische Armee wichtige Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen hat. Die jemenitische Armee und die Volkskomitees zielten letzte Woche auf Tanks der ADNOC Oil Company und den internationalen Flughafen von Abu Dhabi, wobei 3 Menschen getötet und 6 weitere verletzt wurden. US-Kampfflugzeuge greifen ein Ausbildungszentrum im syrischen Al-Hasaka an. US-Kampfjets haben ein Ausbildungszentrum in der Stadt Al-Hasaka im Nordosten Syriens zerstört. Angaben der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a vom Samstag zufolge zerstörten die Kämpfer der US-Besatzungsarmee bei diesem Angriff das Gebäude des Technikkomplexes in der Stadt Al-Hasaka vollständig. Dem Bericht zufolge hat das US-Militär behauptet, es beabsichtige, Flüchtlinge aus dem Al-Qajran-Gefängnis in Al-Hasaka zu verfolgen. Im Nordosten Syriens attackierten IS-Kämpfer ein Gefängnis, um dort inhaftierte Terroristen zu befreien. Mehr als 20 kurdische Sicherheitskräfte und fast 40 IS-Mitglieder wurden dabei getötet, wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. In der Haftanstalt sitzen rund 3.500 mutmaßliche IS-Kämpfer, darunter auch führende Vertreter der Terrormiliz. Laut Sanaa flogen nach diesem Vorfall Kampfjets der amerikanischen Besatzer in den Himmel von Al-Hasaka und in geringer Höhe über das Gefängnis Al-Qajran und warfen Lichter. USA versprechen ihren Partnern in der Region des Persischen Golfs militärische Ausrüstung. Der US-Außenminister hat Washingtons Partnern in der Golfregion militärische Ausrüstung versprochen. In einem Telefongespräch mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan am Freitag bekräftigte Antony Blinken das Engagement der Vereinigten Staaten, den Partnern in der Region des Persischen Golfs dabei zu helfen, ihre Verteidigungsfähigkeiten gegen Bedrohungen in der Region zu verbessern, sowie den Schaden für die Zivilbevölkerung zu verringern. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate setzen ihre Bemühungen fort, ihren Einfluss und ihre Besetzung in den östlichen Provinzen Jemens und Al-Mara und Shabwa auszuweiten und versuchen, ihren Einfluss in diesen Provinzen durch Truppenentsendung auszuweiten. Bei einem mutmaßlichen Drohnen- und Raketenangriff der Armee und Volkskomitees Jemens sind in Abu Dhabi mindestens 3 Menschen getötet worden. Auf einem Industriegelände explodierten Öltanks der Ölgesellschaft ADNOC am Flughafen brach Feuer aus. Auch die Luftangriffe der saudisch geführten Kriegskoalition auf verschiedene Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa, haben in den letzten Tagen zugenommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen erlebt der Jemen die schlimmste humanitäre Krise der Welt. 80% der 29 Millionen Menschen im Jemen brauchen jetzt Hilfe, um zu überleben. Saudi-Arabien hat mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Arabischen Emirate und mehrerer anderer Länder seit März 2015 eine militärische Invasion des Jemen und eine Landsee- und Luftbelagerung gestartet. Norwegen lädt Taliban-Delegation ein. Die norwegische Regierung hat eine Taliban-Delegation zu Gesprächen über die Lage in Afghanistan nach Oslo eingeladen. Norwegen sei zutiefst besorgt über die katastrophale humanitäre Lage in Afghanistan, wo Millionen von Menschen mit einer weit verbreiteten humanitären Katastrophe konfrontiert sind, teilte die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt in einer am Freitag abgegebenen Erklärung mit. Damit ist Skandinavien die erste Region Europas, die Vertreter der Taliban zu Gesprächen empfangen will. Dies sei keine Anerkennung der Taliban als legitime Macht in Afghanistan, erklärte Huitfeldt. Man müsse jedoch mit denjenigen sprechen, die Afghanistan in der Praxis regieren. Die politische Situation dürfe nicht zu einer noch schlimmeren humanitären Katastrophe führen. Weiter heißt es in der Erklärung, um den Menschen in Afghanistan zu helfen, sei es wichtig, dass sowohl die internationale Gemeinschaft als auch Afghanen aller ethnischen Hintergründe in einen Dialog mit den Taliban treten. Eine Delegation der Taliban soll zu ihrer ersten Reise in den Westen seit der Machtübernahme in Afghanistan nach Norwegen reisen, um die schlimme humanitäre Lage in Afghanistan und die Menschenrechte zu erörtern. Die Delegation wird vom 23. bis 25. Januar in Oslo sein. Dort werden Taliban-Vertreter Gespräche mit Vertretern norwegischer Regierung, der Verbündeten sowie mit Mitgliedern der Zivilgesellschaft, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union führen. Seit die Taliban im August an die Macht zurückgekehrt sind, hat sich die humanitäre Situation in Afghanistan dramatisch verschlechtert. Den Taliban geht seit der Eroberung das Geld aus. Die Nichtanerkennung der Taliban stoppt die internationale Hilfe, die etwa 80% des afghanischen Budgets ausmacht. Die Vereinigten Staaten haben auch 9,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten der Zentralbank von Afghanistan eingefroren. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind derzeit 23 Millionen Afghanen, das heißt 55% der Bevölkerung, einer drohenden Hungersnot ausgesetzt. Die Vereinten Nationen benötigen 4,4 Milliarden US-Dollar an Hilfe von Geberländern, um die humanitäre Krise in Afghanistan zu bewältigen. Großbritannien schickt Soldaten in die Ukraine. Inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat die britische Armee eine Spezialeinheit von Soldaten in die Ukraine geschickt. Laut den britischen Medien hat Großbritannien am Freitag etwa 30 Militärangehörige einer Spezialeinheit in die Ukraine verlegt. Sie wurde dorthin entsandt, um die ukrainischen Streitkräfte im Umgang mit neuen Panzerabwehrwaffen auszubilden, hieß es dazu in der Erklärung des britischen Verteidigungsministeriums. Dazu wurden diese Woche bereits 2000 derartige Waffen transportiert, berichtete der Nachrichtensender Sky News. Nach den Plänen des Verteidigungsministeriums und der Armee Großbritanniens werden diese Spezialeinheiten ständig auf der ganzen Welt präsent sein, um die Verbündeten und Partnern zu interagieren und mutmaßliche Feinde zu bekämpfen, wo immer eine Bedrohung für Großbritannien und seine Interessen besteht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um minus 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 11, Mashhad minus 2, Isfahan minus 3, Shiraz 2 und Bandar Abbas 12 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück Banu Yameh, was so viel bedeutet wie Dame der Gütigkeit. Vorgetragen wird es von Reza Tayyibi.
برخونده نام تو بانوی مهر و نور، روز میلاد تو گل باران از سرور، ای نام روشنت بیداری سر، ای خوشترین خبر اعجاز بودنت، ای بسته جلوه‌گر، ای مادر پدر، بهشت آمد چشمه کوثر آمد، جان محمد آمد همتای حیدر آمد، بوی بهشت آمد چشمه کوثر آمد، جان محمد آمد همتای حیدر آمد. چشم و چراغ خانه پیغمبر آمد، از عالم بالا زنان را سرور آمد، بوی بهشت آمد چشمه کوثر آمد، جان محمد آمد همتای حیدر آمد، بوی بهشت آمد چشمه کوثر آمد، جان محمد آمد همتای حیدر آمد. برخونده نام تو بانوی مهر و نور، گل باران سرود. ای نام روشنت بیداری سر، ای خوشترین خبر اعجاز بودنت، ای بست جلوه گر، ای مادر پدر. بوی بهشت آمد، چشمه کوثر آمد، جان محمد آمد، همتای حیدر آمد. بوی بهشت آمد، چشمه کوثر آمد، جان محمد آمد، همتای حیدر آمد.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Wir bringen wieder zuerst eine Geschichte und dann erläutern wir ein weiteres Sprichwort. Ein Dichter reiste von einem Ort zum anderen und verdiente sich sein Geld damit, auf wichtige Leute eine Hymne zu verfassen und sie vorzutragen. Eines Tages ergab es sich, dass dieser Lobredner in einem Dorf eintraf, in dem Diebe hausten. Er dachte bei sich, so ein Glück, die Diebe sind oft wohlhabend, genauso wie Wohlhabende oft Diebe sind. Am besten trage ich dem Anführer der Räuber eine schöne Lobrede vor. Er wird mich bestimmt gut dafür belohnen, denn er ist mühelos an seinen Reichtum gelangt, deshalb fällt es ihm nicht schwer, mir daraus einen großzügigen Lohn zu bezahlen. Dann dachte er, aber was soll ich bloß in meiner Lobrede sagen? Soll ich etwa sagen, dass Stehlen gut ist? Das muss ich wohl. Ich sage es ja nur im Gedicht und meine es nicht wirklich. Ich werde schon einige Reime zusammenkriegen und meine Belohnung dafür erhalten. Was geht es mich an, dass sie Diebe sind und ob es richtig ist oder nicht, was sie tun? Der Dichter setzte sich also in einen Winkel und reimte schnell eine Lobrede zusammen. Dann erkundigte er sich nach dem Haus des Räuberhauptmanns. Der Räuberhauptmann stand gerade am Fenster, als er einen Fremden kommen sah. »Was willst du hier?« fragte er. »Der Dichter?« »Ich bin ein Dichter und habe eine Hymne auf dich verfasst. Wenn du gestattest, möchte ich eintreten und mir mein Gedicht vorlesen.« Der Räuberhauptmann meinte, »es ist nicht nötig, dass du reinkommst. Du kannst mir das Gedicht hier von dem Fenster vortragen.« Der Dichter: »Ach, es ist so kalt hier draußen, lass mich ins Haus. Am Kamin kann ich das Gedicht besser für dich vortragen.« Aber der Räuber sagt, »Quassel nicht so viel, entweder du liest es mir hier vor oder du kannst verschwinden.« So musste der Dichter wohl oder übel draußen sein Gedicht vortragen. Dabei zitterte er vor Kälte. Als er die Lobrede zu Ende gelesen hatte, wartete er auf die Belohnung. Der Chef der Räuber hatte gut zugehört und nun starrte er den Dichter an. Der freute sich und dachte, das Gedicht hat ihm gefallen. Jetzt wirft er mir bestimmt ein Säcklein mit Goldmünzen zu und diese Kälte macht sich bezahlt. Da befahl der Räuberhauptmann, man solle dem Dichter seine Kleidung wegnehmen und ihn fortjagen. Der Dichter durfte nichts einwenden. Sie nahmen ihm die Kleidung weg und jagten ihn davon. Der arme Wicht begann zu rennen, um so schnell wie möglich dieses schreckliche Dorf hinter sich zu bringen. Die Hunde folgten ihm. Da bückte er sich, um einen Stein aufzuheben und ihn nach den Hunden zu werfen, damit sie eingeschüchtert werden und das Weite suchen. Aber die Steine klebten auf dem vereisten Boden fest. Die Hunde kamen näher und er trat nach ihnen und schrie, »Was sind das für schlechte Menschen? Sie lassen die Hunde frei und kleben die Steine fest.« Der Räuberhauptmann, der vom Fenster aus seine Rufe gehört hatte, lachte amüsiert über die Worte des Dichters. Es gefiel ihm, was er gesagt hatte, und er entschloss sich, ihn dafür zu belohnen. Also befahl er, man solle den Dichter zurückholen. Als der Dichter zurückgekehrt war, sagte der Räuberhauptmann zu ihm, »O weiser Mann, deine Rede hat mir gefallen. Du kannst mich um etwas bitten. Bitte um was du willst.« Der Dichter wusste, dass von diesen Dieben nichts Gutes zu erwarten war. Daher sagte er vor Kälte zitternd, »Gib mir meine Kleidung zurück. Ich erwarte nichts Gutes von dir, aber füge mir wenigstens nichts Schlechtes zu.« Da hatte der Räuberchef Mitleid mit ihm. Er ließ ihm die Kleidung zurückgeben und schenkte ihm noch einen Fellmantel und ein wenig Geld.
Nach dieser Geschichte, die wir in Anlehnung an Golesan von Sadi brachten, nun das folgende Sprichwort. Guftam odam nemishavi, na guftam kishoh nemishavi. Ein Vater war mit seinem Sohn unzufrieden und kritisierte ihn, weil er keiner vernünftigen Arbeit nachging. Einmal hatte sich sein Sohn mit anderen angelegt und mehrere von ihnen verprügelt. So musste er vor den Kadi. Der Kadi ließ ihn und seinen Vater festnehmen. Der Bursche schämte sich kein bisschen, dass er seinem Vater Ärger machte. Als die beiden vor dem Kadi standen, schämte sich der Vater dafür umso mehr. Er entschuldigte sich bei den Geschädigten, zahlte ihnen ein Schmerzensgeld und ließ nicht zu, dass sein Sohn ins Gefängnis kommt. Aber sein Sohn bedankte sich nicht beim Vater, sondern schimpfte sogar mit ihm. »Warum zahlst du ihnen Geld? Beim Streit wird doch keine Süßspeise verteilt. Der eine verteilt Schläge und ein anderer muss sie einstecken.« Der Vater sagte verärgert, »Ach, ich wünschte, Gott hätte mir keinen Sohn wie dich gegeben. Du wirst niemals ein anständiger Mensch.« Aber der Sohn konterte, »Nun, wenn du meinst, ich tauge zu nichts und werde kein anständiger Mensch werden, lässt du mich dann wenigstens irgendwo hingehen, wo ich meine Ruhe vor dir habe?« Der Vater schwieg. Am Abend kam sein Sohn nicht nach Hause. Der Sohn schloss sich einer Reihe von Randalierern an, die jeden Tag einen Angriff verübten und einen Diebstahl beginnen. Die Bande wurde mit der Zeit immer mächtiger und berüchtigter. Alle hatten vor ihr Angst. Sie machten die Gegend unsicher und hatten mit niemandem Erbarmen. Die Regierungsbeamten kamen nicht mehr gegen sie an. Schließlich beschlossen diese Gangster, den Palast des Königs zu stürmen, ihn zu töten und die Macht an sich zu reißen. Der Sohn des weisen Mannes führte die Gruppe, die den Palast angriff, an. Die Die Wächter des Schachs ergriffen die Flucht und die Räuber konnten mühelos in den Palast eindringen. Sie töteten den Schach, seine Familie und sein Gefolge. Der Sohn des weißen Mannes wurde von den anderen Rebellen zum König erkoren. So wurde dieser Taugenichtskönig. Noch immer war er auf seinen Vater wütend und ließ ihn gefesselt vor sich bringen. Der Vater musste sich erneut wegen seines Sohnes schämen. Der Sohn wandte sich vom Königsthron aus an seinen Vater und sagte: »Siehst du, alter Mann, was sagst du nun? Ich bin jetzt König. Weißt du noch, wie du zu mir gesagt hast, ich werde kein anständiger Mensch sein?« Da hob der Vater den Kopf und sagte: »Ich habe nicht gesagt, dass du kein König wirst. Ich habe gesagt, dass du kein anständiger Mensch wirst. Wenn du ein anständiger Mensch geworden wärest, hättest du nicht befohlen, deinen Vater auf diese unwürdige Weise herbeizuschleppen. Als du König geworden bist, hättest du deinem Vater Respekt erwiesen müssen, damit er weiß, dass du ein anständiger Mensch geworden bist.« Diesmal wusste sein Sohn keine Antwort und schwieg. Im Herzen spürte er, dass sein Vater recht hat. Seitdem sagt man zu jemandem, der Macht und Reichtum, aber keine Menschlichkeit besitzt, Guftam Odam Nemishavi, na Guftam Keshoh Nemishavi. Ich habe gesagt, dass du kein anständiger Mensch wirst. Ich habe nicht gesagt, dass du kein König wirst.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hören Sie unser zweites Musikstück, Charlizar, Reisfeld, vorgetragen von Mohammad Nouri.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده آه لای لایی لای لایی شالیزار امید مایی لای لایی لای لایی شالیزار نور خدایی مهتاب شالی می رود تا سهر بیاید شالی زار در انتظار تا که خورشید در بیاید شالی زار سبز و بیدار پیرهن عروس پوشیده عطر خاک عطر مهتاب عطر تازه امیده آه
بیایی، شادی زار امید مایی. لای لایی لای لایی، شادی زار نور خدایی. کوچ کنیم از دیار خوب خون، وای خدا نزا بشینه خاک غریبی بهمون. خون میدون روی خاکم، خاک خمونای تلایه. جون میدون غم ندارم، بالا سرمون یه خدایه. لای لایی چه خوشه برات خون. لای لایی لای لایی، دشمنو میبینم پشیمون. میکشم بروی دشمن، مخم با اسب کرم میتازم بسوی دشمن. اسب پی زین و برگم، یار قشنگم تفنگم. چکم با شمشیرم، قطار قطار فشنگم. لای لایی لای لایی، چه خوشه ولات خون. لای لایی لای لایی، دشمنو میبینم پشیمون.
Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestags der Geburt der Tochter des Propheten Fatima Zahra. Friede sei mit ihr. Gute Unterhaltung.
Wieder einmal ist es soweit und es jährt sich das Datum der gesegneten Geburt von Fatima Zahra, der Tochter des Propheten des Islam. Fatima, die Tochter von Mohammed, hat uns das Leben eines vollkommenen Menschen vorgelebt. Ihr Dasein auf Erden währte nur kurz, war aber von großer Tiefe. Imam Khomeini, der Vater der Islamischen Revolution Iran, hat den Geburtstag dieser einzigartigen Frau der islamischen Geschichte zum Tag der Frau ernannt, um die Frau und ihren Rang zu würdigen. Es war der Prophet des Islam, der den Frauen wieder zu ihrer gebührenden Stellung verholfen hat. Unterdessen hatten sie in der vorislamischen Zeit überhaupt keinen Rang mehr besessen. Und nur die Männer waren tonangebend gewesen. Die Frau wurde wie ein Eigentumsgegenstand der Männer behandelt. Sogar die Frauen selbst betrachteten sich aufgrund dieser Tradition nicht anders und schon gar nicht als eigenständige Wesen. Der Islam aber hat mit diesen ungerechten Sitten aufgeräumt. Er hat der Frau ihre Würde zurückgegeben und sie dem Mann als gleichwertigen Menschen zur Seite gestellt. In Bezug auf alle wichtigen Aufgaben hat er beide aufgerufen, diesen gerecht zu werden. Der Islam lehrt, dass ein Mensch dann höher zu stehen kommt, wenn er Denken, Vernunft und Gefühl richtig entfaltet. Und dass sein Rang von seinen Bemühungen abhängt und nicht von seinem Geschlecht. Während sich Mann und Frau gegenseitig ergänzen, um gemeinsam menschliche Vollkommenheit zu erzielen, sind ihre Aufgaben verschieden, denn seelische und körperliche Eigenschaften sind verschieden. Gerade diese Unterschiede im Menschen aber führen zu seiner Weiterentwicklung. Der Koran richtet sich immer an beide, sowohl an die Frau als auch an den Mann, wenn er die Richtlinien für das gesellschaftliche Leben und die Aufgaben in der Gesellschaft aufzeigt. Und wenn er von der Belohnung spricht, wendet er sich auch an beide. Gott verspricht in der Sure 3, Vers 195: Ich werde keine Handlung verloren gehen lassen, die einer von euch begeht, sei es ein Mann oder eine Frau. Fatima Zahra, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten Mohammed, hat nach den Lehren des Korans gelebt und ist zum absoluten Vorbild für einen Menschen geworden, der zur Vollkommenheit gefunden hat. Fatima ist einzigartig, ebenso ist es ihre Familie und sind es alle Mitglieder ihrer Familie. Diese Familie setzt Wegzeichen für die Menschen. Fatima weiß, dass das Frau- bzw. Mannsein vom Schöpfer gewollt ist und dass Frau und Mann zusammengehören und einander brauchen. Die Stärke der Frau sind ihre positiven Gefühlsenergien und die Stärke des Mannes liegt darin, die Vernunft, wenn es angebracht ist, über das Gefühl zu stellen. Frau und Mann können sich daher gegenseitig auf dem Weg zur Vervollkommnung stützen und Konstruktives hervorbringen. Das gemeinsame Leben von Mann und Frau beruht aus göttlicher Sicht auf einer natürlichen und logischen Grundlage. Der Mann übernimmt einige Verantwortungen und die Frau ebenso.
Mit dieser Aufgabenaufteilung wird die Familie leicht verwaltbar. Doch die wichtigste Substanz für dieses gemeinsame Leben ist die Liebe zueinander. Und Gott sagt daher in dem Vers 21 der Sure 30: Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er euch aus euch selber Gemahlinnen geschaffen hat, damit ihr an ihrer Seite Ruhe findet, und er hat zwischen euch Liebe und Erbarmen herrschen lassen. Darin liegen Zeichen für die, die nachdenken. Für Fortemé geht daher das gemeinsame Leben mit Barmherzigkeit und Zuneigung einher. Das Leben im Hause von Fortemé und Ali ist ein Leben, in dem Gott im Mittelpunkt steht. Für sie und ihre Kinder ist Gott einzigartig. Die Kinder hören die Mutter im Koran lesen und sehen sie andächtig in der Gebetsnische stehen, sich beugen und niederknien. In der Familie Hazrat Fatime haben Unwissenheit und blinder Eifer und Egoismus keinen Platz. Fatime Zahra ist mit großer Liebe zu ihrem Gemahl Imam Ali erfüllt. Sie sagt zu ihrem Vater, dem Propheten des Islams, »Bei Gott, der dich zum Gesandten auserwählt hat und das Volk durch dich rechtleitete, solange ich lebe, werde ich mich zu dem bekennen, was für Ali als wert gilt.« Fatime, die Gemahlin des Imam Ali, möchte auf diese Weise zum Ausdruck bringen, dass sie Imam Ali als Führer der Gläubigen unterstützen wird. Und umgekehrt bringt Imam Ali, den der Prophet Gottes zu seinem Nachfolger bestimmt hat, seiner Gemahlin große Achtung und Liebe entgegen. Er hat schwere politische und gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Und dennoch kann ihn das nicht davon abhalten, seine Fatime einen Teil der Hausarbeit abzunehmen. Er tut dies gerne. Ihre Kinder behandelt Hazrat Fatime, Tochter des Propheten Gottes, von klein auf mit Liebe und Respekt. Sie ruft sie liebevoll mit »Mein Sohn«, »Mein Augenlicht« oder »Frucht meines Herzens«. In dieser Familie, der Familie Imam Alis und Fatime, spüren wir einen gegenseitigen Respekt herrschen. Schon die kleinen Kinder bitten um Erlaubnis, wenn sie ihren Großvater, den Propheten, umarmen wollen. In dieser kleinen und doch so großen Familie sind alle Herzen einander nahe und Klugheit und Wissen wird in ihr spürbar. Fatime Zahra hat ihr kleines, einfaches Haus mit Licht und Liebe erfüllt. Sie sagt über die Liebe und Barmherzigkeit als Grundlage für das Leben in einer Familie, »Die besten von euch Frauen sind die, die ihren Ehemann gütig und liebevoll behandeln, und die besten unter den Männern sind die, die zu ihrer Gemahlinnen freundlich und barmherzig sind.« Die Liebe zum Nächsten ist auch ein wichtiges Merkmal für die Familie Hazrat Fatime. Einmal haben Hazrat Fatime, Imam Ali und die Kinder Hussein und Hassan 3 Tage lang das Wenige, was sie zum Fastenbrechen besaßen, an Bedürftige verschenkt. Gott hat an einer Stelle im Koran diese großartige Hilfsbereitschaft gepriesen. Im Koran steht in der Sure 33, dass Gott die aus dem Hause des Propheten von jedem Makel befreit hat. Imam Ali, Fatime und ihre Söhne Hussein und Hassan gehören zu diesen Ahle Beit des Propheten. Nach dieser Offenbarung auf den Propheten herabgekommen war, sprach er lange Zeit darüber, jeden Morgen vor dem Haus seiner Tochter Fatime und seinem Schwiegersohn Ali, wenn er morgens zum Gebet in die Moschee ging. Der Prophet des Islams hat seine Tochter sehr geliebt und geehrt. Er hat gesagt, sie ist ein Stück von mir. Er hat sie Fürsten der Paradiesfrauen genannt. Wir gratulieren allen erneut anlässlich der Geburt dieser Auserwählten.
Wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt, verehrte Damen und Herren. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.